auf Wohnen bezogen oder auf Dinge, die man in Wohnen konvertieren kann. Das heißt, wir kaufen auch Büro, wir kaufen Kirchen, Kinos, alles Mögliche, um es dann in Wohnen zu konvertieren und diese Dinge dann am Markt anzubieten, überall dort, wo das Thema ein bisschen komplexer ist und deshalb die Wertschöpfung. Wenn wir von Größen sprechen, dann sprechen wir immer von Gesamtinvestitionskosten, das heißt der Ankauf, die Nebenkosten des Ankaufs und ganz wichtig, die CapEx-Maßnahmen, also die Herrichtungsmaßnahmen, die können ja teilweise deutlich größer sein als die Ankaufkosten. Das heißt, wir befinden so uns in Losgrößen zwischen 10 und 50 Millionen Euro. Kann auch sein, dass wir mal für 3 Millionen Euro kaufen und dann 7, 8, 9 Millionen Euro reinstecken. Die Branche geht ja nicht auf Bestandsentwicklung, weil sie das jetzt so toll findet oder weil sie vermutlich nicht aus Nachhaltigkeitsgründen erkannt hat, dass man doch bitte nicht mehr abreißt, sondern den Bestand jetzt stehen lässt, sondern es ist ja ökonomischer Zwang und das ist auch völlig okay so. Der Umschwung weg von einer Krise, der war schon vorher. Ne? Haben Sie jetzt gemerkt, dass mit einem Timelag diese Psychologie der Märkte langsam anfängt zu greifen? Also von dem, ich drücke den Risk-Off-Knopf, ich mache hier gar nichts mehr, weil ich weiß nicht, was passiert, ja? Hinzu, es könnte Chancen geben. Da stehen wir jetzt an der Stelle.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Die Branche macht aus dem Muss eine Tugend. Gemeint ist Bauen im Bestand. Professor Dr. Nico Rottke findet es überhaupt nicht schlimm, sieht es als eine ganz normale ökonomische Entwicklung. Dabei benutzt er Wortkombinationen wie elastisches Angebot. Viele kennen ihn als Wissenschaftler und Dozenten. Jetzt ist er mit der AQI Immobilien AG unterwegs, die er vor nicht allzu langer Zeit gründete. Ganz schnell hat er eine beeindruckende Pipeline von über 1 Milliarde Euro aufgebaut, auch dank der Übernahme von Mandaten der Signa Prime Selection. Für die Denkmal-to-Kurs-Strategie hat er sich bis Ende des Jahres 2025 die 100-Millionen-Euro-Grenze vorgenommen. Nico Rottkes Wissenschaft, Statistik mag er. Und so erzählt der Experte von 405 Städten, die RQI interessieren. Diese werden mit 30 Variablen über die letzten 5 Jahre analysiert, immer mit dem Blick auf die Marktdynamik und Wertschöpfung. Selbstverständlich hat er das System selbst erfunden. Wir sprechen außerdem über den Investitionsgütermarkt, geprägt durch Zyklen, über geänderte Lagequalitäten, über das Falsche, was draufgestellt wurde und viel zu spezielle Nutzung, über Komplexität und Kompliziertheit von Bestand, interdisziplinäre Teams und was er wo investieren will. Es geht um die Absorption von Einmalschocks, das Ignorieren von Nachhaltigkeit und die damit verbundenen Fehlbewertungen und Werteerosion. Außerdem erklärt Nico Rottke, warum die Themen Demografie und Nachhaltigkeit viel wichtiger sind als die Einmalschocks, Pandemie und Krieg. Und ja, ich könnte den Teaser noch länger machen, denn wir reden auch über Finanzierung und die Investmentlaune im europäischen Markt. Unbedingt also reinhören, ein Füllhorn an Themen. Viel Spaß mit Nico Rottke. Immobilieros Podcast an einem schönen Sommertag in Wiesbaden. Mir gegenüber sitzt Professor Dr. Nico Rottke. Hallo.
Grüß Gott.
Ich steige jetzt mal ganz anders ein und das ist jetzt auch überraschend. Wir haben nämlich gerade, als ich aufbaute, haben wir über Grillen geredet. Jetzt haben wir hier einen Sommertag.
Jawohl.
Sie haben einen Grillhintergrund,
sage ich jetzt so. Mal.
Und Ihr Bruder ist... Was hat der für einen schönen Titel?
Der war mal vor vielen Jahren Vize-Weltmeister im Grillen gewesen. Der hat einen elterlichen Betrieb übernommen, einen Party-Service- und Catering-Hintergrund und der hat mal an diesen Weltmeisterschaften teilgenommen und eine tolle Platzierung erreicht.
Was ist Ihr liebstes Grillgericht?
Thüringer Bratwurst, ganz normal. Ganz bodenständig.
Gibt es die auch im Stadion bei Schalke? Ich habe nämlich gerade geluncht.
Ja, ich glaube keine Thüringer Bratwurst. Da gibt es die Lokale von Herrn Tönnies. Ich glaube, der macht auch Thüringer, aber das ist, glaube ich, nicht das Original.
Und was verbindet Sie mit Schalke? Ich bin ein bisschen fußballnerdig unterwegs, deshalb...
Ja, ich bin seit ich 3 oder 4 Jahre alt bin ich großer FC Schalke-Fan und das bis zum heutigen Tag. Selbstverständlich, ein Leben lang. So wie sich das gehört, durch gute und durch schlechte Zeiten.
Ja, also die letzten Jahre waren ja jetzt nicht so besonders.
Das ist so.
So, gut. Also, jetzt kommen wir mal zu dem zurück, weshalb ich hier bin. Es dreht sich um Immobilien. Deshalb als erstes mal so ein bisschen eine provokante Frage. Was nervt Sie eigentlich mehr, wenn Leute denken, die Immobilienbranche besteht nur aus schicken Anzügen, teuren Autos und großen Uhren? Oder wenn in jedem dritten Panel das Wort disruptiv, neuerdings auch Transformation fällt?
Ja, also eigentlich der erste Teil, die Anzüge, die Autos und die Uhren, die nerven mich gar nicht. Das muss jeder selber wissen, was er zur Schau stellen möchte oder auch nicht. Als jemand, der einen Finanzierungshintergrund hatte, ich hatte ja mal einen Finanzierungslehrstuhl, ist mir immer durchaus bewusst, dass Dinge ja Eigenkapital oder Fremdkapital finanziert sein können und das Auto kann der Bank gehören, im schlimmsten Fall die Uhr auch oder Ihnen selbst. Und als Unternehmer bin ich immer begeistert, wenn jemand den Mut hat, unternehmerisch tätig zu sein, und wenn sich das dann lohnt und er dieses Risiko nimmt und er auch die Haftung nimmt und dann Erfolg hat, warum soll er sich von dem Erfolg oder sie von dem Erfolg sich nicht Dinge kaufen, die er oder sie gut findet? Also das finde ich überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist etwas, was, glaube ich, der verdiente Lohn der Arbeit ist. Da darf man nichts dagegen haben, ich zumindest nicht. Diese Buzzwords, die gerade auf Panels immer fallen, naja, disruptiv. Ehrlicherweise finde ich das nicht schlimm, weil Disruption ist ein Begriff, der seit 100 Jahren geläufig ist, wenn es nicht zur Evolution kommt, sondern zur Revolution, wenn Dinge ihrem Ende entgegengehen und durch neue Dinge ersetzt werden. Und das ist für Ökonomien immer ein, muss man sagen, ein guter Neustart. Man erfindet sich neu. Es gab vor einigen Tagen in der deutschen Presse einen Artikel, ich glaube im Handelsblatt, wo gesagt worden ist, dass das gar nicht so gut ist, und das ist genau der richtige Punkt, dass der deutsche Staat Unternehmen immer am Leben hält, wenn sie vor der Insolvenz stehen, weil de facto kann ein Staat und das Unternehmertum sich nicht neu erschaffen, wenn sie an alten Technologien und an alten Businessplänen festhalten. Also diese Juvenilität, die neu ins Spiel reinkommt, die braucht es schon. Und deshalb ist Disruption etwas Gutes und nichts Schlechtes, dass es jetzt häufig genutzt wird. Das liegt in der Natur der Sache, weil wir vor einer neuen Zeit stehen, die vor einigen Jahren angebrochen ist durch neue Trends. Von daher ist das folgerichtig, dass das passiert.
Das führt gleich zur nächsten Frage. Geben Sie doch mal bitte aus Ihrer Sicht einen Blick auf den aktuellen Markt. Wo stehen wir denn? Am Anfang der Krise, mittendrin, am Ende der Krise, sind wir schon im Neuland? Es gibt ja Vertreter für all jene Schritte.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, die man so, glaube ich, gar nicht beantworten kann, weil man müsste ja erstmal definieren, was eine Krise eigentlich ist. Ich würde es nicht an den typischen Dingen festmachen, wie unser Zinsniveau sei viel zu hoch, weil erstens ist es im Moment gar nicht mehr viel zu hoch und zweitens war es auch vor 3 Jahren nicht viel zu hoch. Nur der Anstieg von ultra günstigem Geld zu sehr teurem Geld, der ging mit 1,5 Jahren viel zu schnell. Und das System konnte sich nicht umstellen. Das hat der Herr Geibitz mal das toxische Dreieck genannt. Da hatte er 2 Ursachen drin. Die Baukosten, die sich in kurzer Zeit, in 4, 5 Jahren, 40% erhöht haben. Wenn Sie einen etwas längeren Zeitraum von 10 Jahren nehmen, sind 60%. Und dann diese Verfünffachung, respektive Vervierfachung, je nachdem, welchen Zins Sie in Anspruch genommen haben, in 1,5 Jahren. Das hat dazu geführt, dass der Transaktionsmarkt eingefroren ist, weil es nicht zu Neufinanzierung kam und weil Bewertungssichtweisen auseinandergefallen sind. Da stand der Markt still. Der hat das toxisches Dreieck genannt. Und wenn man den Begriff aufnimmt und fragt, wo stehen wir eigentlich 2 Jahre später? Ich würde behaupten, dass sich zumindest mal für den Wohnungsmarkt dieses toxische Dreieck längst erledigt hat. Der Gewerbemarkt läuft immer ein bisschen hinterher, vielleicht 1,5 Jahre, sodass ich doch sehr positiv in die Zukunft und auch auf die Gegenwart schaue. Wenn ich mir das Zinsniveau anschaue, wir kommen im Dezember 2023 von 4%, wenn ich den Einmonats-Euribor nehme, sind jetzt bei 2% beim Einmonats- respektive Dreimonats-Euribor. Das heißt, die Konditionen haben sich wirklich halbiert, auch wieder in kurzer Zeit, auch wieder in knappen 1,5 Jahren. Die Baukosten konsolidieren auf hohem Niveau, seit 2020 ungefähr 40% Steigerung, aber im Moment wird eine Konsolidierung angesetzt. Der Transaktionsmarkt beginnt wieder. Wir sehen in allen Märkten, sowohl den Gewerbemärkten als auch den Wohnungsmärkten, die Konsolidierung schon in den Zahlen, die ja immer zeitversetzt mit einem Timelag etwas später dann publiziert werden, sodass ich glaube, vor dem Hintergrund, dass die einmal Schocks vom System absorbiert worden sind, dass wir einer positiven Zukunft entgegensehen. Das heißt, wenn Sie mich ganz persönlich fragen, wir sind auf dem Wohnungsmarkt vor allem aktiv, da bin ich mir sicher, dass von Krise keine Rede mehr sein kann. Also die ist vorbei. Ja. Da sind wir schon in den schönen Zeiten. Die Multiples steigen wieder. Die Mieten kennen nur einen Weg nach oben. Da sehe ich keine Krise. Es gibt psychologische Effekte, dass Marktteilnehmer entweder aufgrund von vorangegangenen Pleiten und Krisensituationen noch nicht den Mut haben, in den Markt hinein zu investieren oder dass sie vom Investmentstandort nichts mehr halten. Ja, das hatten wir sicherlich eine Zeit lang mit der damaligen Regierung, unabhängig von den politischen Farben, die sehr zerstritten war, so dass man keine Investmentsicherheit im Markt hatte. Denken Sie an das alte Heizungsgesetz, was jetzt rückabgewickelt wird. Ja. Jetzt haben wir ähnliche Farben, aber sicherlich eine Investmentsicherheit, so dass beispielsweise der Chef der KfW gesagt hat im Juni, vor wenigen Wochen, dass er es in 30 Jahren noch nie erlebt hat, wie sich die Welt auf einen einzelnen Investmentstandort, in dem Fall Deutschland, so rasant ändert. Noch vor ein, zwei Jahren war Deutschland aus dem Blickwinkel internationaler Investoren nicht unbedingt der Investmenthafen, in dem man wollte. Jetzt wird Deutschland, das ist vielleicht auch etwas übertrieben, als die wichtigste Demokratie der Welt angesehen und als ein sehr stabiler Investmentstandort. Oder nehmen Sie Hans-Werner Sinn, der vor wenigen Tagen gesagt hat auf einem Family Office Symposium, die deutsche Immobilienkrise ist beendet. Ja, sie ist vorbei. Und das hat er auf beide Märkte bezogen, Wohnen und Gewerbe. Und ich glaube, das kann man schon sagen, dass sich das Klima deutlich aufgehellt hat, dass die Einmaleffekte sich erledigt haben, dass die Kriege, die wir leider haben, im System angekommen und absorbiert sind. Und das, was wir jetzt sehen, sind Zweit- und Drittrundeneffekte oder psychologische Effekte. Die hallen ein bisschen nach und jetzt kommt es darauf an, was wir daraus machen.
Sehr schöne Einordnung, sehr gut. Eigentlich sehr positiv, hätten wir vielleicht ans Ende stellen sollen. Man soll ja immer positiv rausgehen. So, bevor wir jetzt aber in die Märkte reingehen und auch über Ihr Unternehmen sprechen, möchte ich doch gerne erstmal, also Sie selbst bezeichnen sich als Entrepreneur. Für mich sind Sie eines der bekanntesten Gesichter, das mich seit meiner Zeit in der Immobilienbranche begleitet, immer so zwischen Wissenschaft und Markt. Sie haben, das muss ich jetzt ablesen, das ist immer sehr schwierig, EBS, Real Estate Management Institute der European Business School gegründet und geleitet.
Ja.
Und jetzt geben Sie mal in aller Kürze einen kurzen Ritt durch Ihre Karriere, bitte, damit alle wissen.
Ja, das ist etwas mit Ecken und Kanten versehen und nicht durchaus der typische Weg, den man so geht. Ich bin Unternehmersohn, aufgewachsen im schönen Sauerland, bin dann an die European Business School als Student tatsächlich gekommen, um bei Karl-Werner Schulte Immobilienwirtschaft zu studieren, wie die halbe Branche zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann dort vor Ort promoviert und bin in die Industrie gegangen, zur DIC, zur Deutschen Immobilienchancen, durfte bei Uli Höller lernen, eine ganz besondere Ehre. Bin danach zurück an die Hochschule gegangen und hatte erst eine Assistenzprofessur für Immobilienbanking, dann einen Lehrstuhl für Immobilieninvestitionen und Finanzierung, dann eine internationale Professur parallel für Kapitalmarktfinanzierung an der University of Central Florida. Ich habe dann parallel das Institut geleitet an der EBS. Die Hochschule hatte dann herausfordernde Zeiten, weil aus der Hochschule heraus die Universität gegründet wurde und eine zweite Fakultät. Und als es dann ein bisschen schwierig wurde, habe ich unterstützt und die Hochschule wieder auf den richtigen Pfad gebracht und am Ende vom Tag den Verkauf vorbereitet. Sie ist dann ja an einen Konzern aus Heidelberg gegangen und jetzt wieder in sicherem Fahrwasser. Ich habe das genutzt, um zu überlegen, wieder zu den Wurzeln zurückzukehren. Ich hatte ja sehr, sehr viel publiziert, viele Bücher geschrieben. Wir waren in der internationalen Forschung in den Top 10, in der internationalen Lehre in den Top 3. Und dann kann man auf so einer kleinen Plattform wahrscheinlich nicht viel mehr und einem so kleinen Feld nicht viel mehr erreichen. Und da war der Wunsch dann dort wieder zurück ins Unternehmertum zu gehen, wo ich herkomme. Das wissen bloß viele nicht, weil sie mich als Akademiker verordnen und einordnen, aber ich habe einen ganz anderen Hintergrund. Und dann bin ich über die Beratung zurück in die Industrie und als Unternehmersohn gründen sie dann natürlich selbst. Ich habe dann 2017 einen Asset Manager mitgegründet mit zwei geschätzten Kollegen zusammen, um dann im Zeitverlauf 2023, 2024 zu sehen, dass ich mich noch etwas mehr spezialisieren möchte und die gewählte Strategie noch etwas enger vorgeben möchte. Und so habe ich dann dort, wenn man so will, einmal die Verantwortung abgegeben bei meiner alten Firma, um die Erko Immobilien AG aufzubauen. Und die führe ich mit meinen Kollegen zusammen seit dem Jahreswechsel 2023-2024.
Genau, das ist noch relativ neu.
Ja.
Erzählen Sie mal so ein paar Kenndaten. Also Sie haben ja auf jeden Fall für sehr großes Aufsehen gesorgt oder die Schlagzeile war sehr groß, weil Sie haben das Managementmandat für das deutsche, nicht von der Insolvenz betroffene Signa-Portfolio von René Benko über 900 Millionen Euro bekommen. Das war dann mal ein verwaltetes Vermögen von 1 Milliarde Euro. So schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen.
Was muss man denn noch über Ihr Unternehmen wissen? Also, dass Sie eine bezaubernde Assistentin haben, die super, super freundlich ist. Also wirklich sehr, sehr schöner Empfang hier.
Das freut mich, das freut mich. Ja, was muss man neben den Mitarbeitern von der RQI noch wissen? Vielleicht fangen wir mit dem Punkt an. Die Damen und Herren, die wir versuchen, fürs Unternehmen zu begeistern, die bekommen wir hoffentlich und aus meiner Sicht deshalb, weil wir ein Wertegerüst haben in der Unternehmung, das wir tatsächlich leben. Also es steht nicht nur auf der Homepage, sondern wenn Sie die Kolleginnen und Kollegen hier separat voneinander fragen, dann werden die Ihnen das hoffentlich bestätigen, respektive selbst sagen. Wir haben eine hohe Innovationskultur, wir sind sehr flach in den Hierarchien. Das ist natürlich nicht nur ganz toll, sondern auch sehr anstrengend, wenn der Analyst dann einmal die Sitzung auf den Kopf stellt. Aber das ist gewollt und gewünscht, eine sehr offene Arbeitskultur, die wir nicht nur fordern, sondern auch fördern. Wir geben den Mitarbeitern sehr viel Verantwortung, wir vertrauen den Mitarbeitern sehr viel. Das ist, denke ich, auch etwas, was die Mitarbeiter zu schätzen wissen. Wir haben offenes Wissensmanagement. Ich bin ehemaliger Akademiker, respektive ich bin es ja immer noch, das verliert man nicht aus der DNA. Und gehen hier ganz, ganz offen mit dem Wissen um, setzen das Wissen ein. Es gibt keine Silos zwischen den verschiedenen Teams. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass wir so voranschreiten und wir sind natürlich, das liegt an meiner Person, sehr strategie- und analyseorientiert und haben einen Background, auf dem wir arbeiten, der uns sehr strukturiert befähigt, Entscheidungen zu treffen. Das ist, denke ich, ganz wichtig für die RQI, was die eigentlichen Werte angeht. Inhaltlich ist es so, wir haben uns als Aktiengesellschaft aufgestellt, um uns dem Kapitalmarkt zuwenden zu können. Wir sind Bestandsentwickler, keine Asset Manager. Wir sind Bestandsentwickler. Das heißt, wir packen richtig an. Wenn wir Immobilienliegenschaften erwerben oder für Dritte betreuen, dann ist das tatsächlich mit einem längeren Zeitaufwand verbunden und mit einer Transformation. Dafür sind wir da. Das heißt, wir haben auch ganz viele Technikerinnen und Techniker hier an Bord, die multidisziplinär ingenieurwissenschaftliche und architektonische Aspekte mit einbringen. Ja, das ist eine RQI, fokussiert auf das Thema Wohnen und Bestandsentwicklung und das im höheren Risikobereich, weil wir immer Wertschöpfung produzieren müssen. Das ist unsere Mission. Wir managen to core, das heißt, wir kaufen Risiken ein, Gebäude oder Liegenschaften oder Portfolien, die nicht ordnungsgemäß gemanagt waren, die irgendwo ein Problem haben, entweder auf der mobilen Seite oder auch auf der Passivseite der Bilanz, beispielsweise durch Überschuldung, durch zu viel Fremdkapital und dann beim Insolvenzverwalter landen. Oder aber es gibt andere Probleme, die restrukturieren wir und die versuchen wir dann zu lösen. Das ist im Kurzen die RQI. Rendite Alpha ist das Thema. Das ist das R in RQI, Qualitätsführerschaft und Ideenexzellenz, respektive immer das Streben nach diesen drei Dingen. Wir sind nicht so vermessen, dass wir sagen, dass wir das immer erreichen. Aber das ist zumindest die Idee, dass wir danach streben, auf Wohnen bezogen oder auf Dinge, die man in Wohnen konvertieren kann. Das heißt, wir kaufen auch Büro, wir kaufen Kirchen, Kinos, alles Mögliche, um es dann in Wohnen zu konvertieren und diese Dinge dann am Markt anzubieten, überall dort, wo das Thema ein bisschen komplexer ist und deshalb die Wertschöpfung hoch ist.
Und das machen Sie in ganz Deutschland? Also gibt es so ein grobes Ankaufprofil, wo Sie sagen, also so Ticketgröße und in welchen Regionen?
Ja klar, wir bieten in ganz Deutschland an. Wir haben natürlich unsere Schwerpunkte, die liegen hier im Rhein-Main-Gebiet, im Rhein-Ruhr-Gebiet. Wir sind im Rhein-Neckar unterwegs in dem Raum. Wir sind im Frankenraum ganz stark und in Berlin, Potsdam. Und von diesen 5 Hubs gehen wir in die ganze Nation herein. Wir haben ja Niederlassungen in Berlin, in Wiesbaden und in Nürnberg. Und von dort können wir den ganzen Markt national bedienen. Wenn Sie mich fragen, was wir kaufen oder wofür wir uns interessieren, dann muss man immer ganz genau drauf schauen, weil die Branche hat ja die Eigenschaft, dass sie gerne Zahlen nennt, aber nicht die Bezugsgröße. 7% Rendite, was heißt das schon? Das kann Insolvenz bedeuten. Ja? Ist es eine IRA oder ist es Cash on Cash, ja? Wenn morgen die Mietverträge auslaufen? Ne? Da muss man schon genau hinschauen. Das heißt, wenn wir von Größen sprechen, dann sprechen wir immer von Gesamtinvestitionskosten. Das heißt, der Ankauf, die Nebenkosten des Ankaufs und ganz wichtig, die CapEx-Maßnahmen, also die Herrichtungsmaßnahmen, die können ja teilweise deutlich größer sein als die Ankaufkosten. Das heißt, wir befinden uns in Losgrößen zwischen 10 und 50 Millionen Euro. Kann auch sein, dass wir mal für 3 Millionen Euro kaufen und dann 7, 8, 9 Millionen Euro reinstecken. Das kann passieren, je nachdem, was es ist. Aber wir sind immer im Bestand. Das heißt, wir sind keine Projektentwickler, machen nicht grüne Wiese, wir bauen nicht neu. Es gibt immer ein Grundstück, das bebaut ist, um das wir uns kümmern und für das wir den höchsten und besten Nutzen suchen.
Welches Angebot sehen Sie jetzt gerade am Markt? Ist das für Sie befriedigend? Weil kommen ja bestimmt einige, oder sind nicht bestimmt, sondern es sind ja einige Bestandshalter auch in Bedrängnis, gerade was ESG betrifft, die einfach auch keine Lust mehr haben zu investieren.
Ja, Frau Wagner, das Land ist groß genug, ja, und es gibt immer ein tolles Angebot. Man muss es nur identifizieren, weil es natürlich immer Objekte gibt, die untermanaged sind, weil sie abgeschrieben sind, weil sie einen schlechten Manager haben oder Eigentümer, die sich nicht kümmern, Erbengemeinschaften oder in Schieflage geraten Unternehmen. Das gibt es alles. Wir schauen uns zwei Dinge an. In Deutschland gibt es 405 Städte, die uns interessieren. Die größten 405 und die, das ist der akademische Hintergrund, die bemessen wir mit 30 Variablen immer über die letzten 5 Jahre. Das macht dann zusammen 60.000 Variablen. Und dort schauen wir uns nicht das Niveau an, wie das die meisten anderen machen, sondern wir schauen uns die erste Ableitung an, die Veränderungsrate, also die Marktdynamik. Weil mich interessiert es nicht so sehr, auf welchem Niveau eine Stadt ist. Mich interessiert es, in welcher Rate sie sich verändert. Ich habe ja nichts davon, wenn ich in einer ganz tollen Stadt kaufe, die aber in sich heraus nicht dynamisch ist, sondern ich möchte ja praktisch die Wertschöpfung der Stadt mitnehmen und in Städte investieren, die eine positive Grundstruktur haben. Deshalb messen wir diese Veränderungen und da können dann ganz erstaunliche Dinge bei herauskommen. Städte, die man vom Niveau her als suboptimal einschätzt, können in den letzten 5 Jahren tolle Entwicklungen hingenommen haben und dann in diesem Scoring relativ weit oben oder in der Mitte auftreten, obwohl man sie unten einschätzen würde. Und Städte, die sie in die Top 7 oder Top 20 verorten würden, die treffen sie dann relativ weit unten oder weiter unten an, weil die zwar ein hohes Niveau haben, aber eine geringe Dynamik.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Also beispielsweise nehmen Sie München als Stadt. München würde man jetzt in allen Kategorien wahrscheinlich auf Platz 1 verorten. In der Dynamik ist München nicht unbedingt Platz 1, weil München ja schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist, nicht? Also München wird kaum in den nächsten 5 Jahren die Mieten verdoppeln, weil sie schon unglaublich hoch sind, um ein Beispiel zu nehmen. So, oder nehmen Sie ein anderes Beispiel. Man würde einschätzen, das darf ich als Schalke-Fan berichten, dass die Stadt Gelsenkirchen jetzt nicht unbedingt als tolle Immobilienstadt gelten würde. Wenn Sie sich aber unseren Score anschauen, dann sehen Sie, dass Gelsenkirchen in den letzten Jahren relativ viel gemacht hat. Das heißt, die Stadt schneidet zwar nicht vom Niveau, aber von der Veränderung deutlich besser ab, als das Niveau es erwarten ließe. Das sind, glaube ich, zwei gute Beispiele. Das ist der eine Teil, die Dynamik der Städte. Der andere Teil ist das Wertschöpfungspotenzial der einzelnen Immobilie. Auch dort schauen wir uns auf oberster Ebene erstmal 8 Variablen an, die alle mit Cashflow und mit Wert zu tun haben. Und auch da geht es nicht um das Ist, was sich die meisten anschauen, sondern um das Soll, um das Potenzial. Beispielsweise ist Leerstand für uns etwas Positives. Ja, ein Core-Investor würde sagen, Leerstand um Gottes Willen. Wir sagen, Leerstand wunderbar, weil da können wir ja kreativ tätig werden. Dafür müssen wir allerdings in dynamischen Märkten sein, in denen wir ja aber sind. Das ist ja unser Anspruch. So, das heißt, wir schauen uns 8 Potenzialvariablen an, die wir bemessen. Und wenn wir dann sehen, wir sind in einem dynamischen Markt und wir haben eine Immobilie, wo ein entsprechendes Wertschöpfungspotenzial gegeben ist, dann kommt eine solche Liegenschaft für uns zum Kauf in Frage. Wir haben in beiden Scorings eine 8er-Skala von 1 völlig da nieder bis 8 hochinteressant. Und wir empfehlen alles ab 4,5, dass wir dann entweder selbst kaufen oder für Dritte erwerben.
Das heißt, sehr statistikgetrieben, das haben Sie sich sicherlich auch selbst ausgedacht.
Das ist so, ja. Das ist genauso.
Natürlich. Das heißt, da muss ja eigentlich fast überhaupt niemand mehr hinfahren, oder? Also,
nein.
So einfach geht es dann doch nicht. So, noch ein bisschen KI draufgespielt und dann...
Nein, so einfach ist das nicht. Das Instrument heißt bei uns IVA Score. Das steht für Investment, Value Add and Risk. Und das sind die Dinge, die wir machen. Also das ist ein Scoring, das wir eigentlich nur mal für uns entwickelt hatten, das für einen Value-Add-Investor das Richtige ist, weil der Value-Add-Investor sucht nach Potenzialen. Das ist dann etwas, was Sie für einen Core-Investor und für Bestand adaptieren müssen. Das können Sie nicht 1:1 übertragen, weil das andere Städte sind, die man sucht. Dann schaut man sich dann die Grunddaten an, um dann zu den Konsequenzen zu kommen. Selbstverständlich müssen Sie sich die Liegenschaften und die Städte immer noch mal anschauen. Das Schöne, was Sie hier haben, ist, Sie haben über alle Städte einen gleichmäßigen Vergleichsmaßstab, der sehr, sehr homogen ist, nicht? Da schreibt also hier niemand die IHK-Homepage der Stadt Nürnberg ab, sondern wir gehen ins Statistische Bundesamt, ziehen uns die Daten.
Also
oder
Sie werden nicht Äpfel mit Birnen verglichen, sozusagen.
Korrekt. Also komplett objektiviert, ja. Und das macht es deutlich einfacher, wenn man 4, 5 Transaktionen machen will, sich zu entscheiden, welche man eigentlich machen möchte. Aber auch sowohl bei der Stadtdynamik als auch bei der Immobilie selbst oder dem Portfolio selbst, was wir uns anschauen, ist das immer der erste Schritt, wo wir sagen, kommt in Frage. Danach kommt die Detailanalyse. Ja, wir schauen erstmal nach, sind die Potenziale gegeben? Und dann kommt die Detailanalyse. Ohne Potenziale brauche ich es nicht analysieren.
Mhm. Bauen im Bestand ist ja jetzt so ein bisschen, ich sag's mal, so ein bisschen flapsig, der neue heiße Scheiß.
Jawohl.
Und jeder kann es und jeder will es machen. Sie haben ja jetzt gerade extra dafür also erklärt, dass Sie ein System entwickelt haben, wie man das einschätzen kann, auf was man achten muss. Wie schauen Sie denn aber so auf das, was die Branche da mit Bauen im Bestand macht? Schließen Sie sich so ein bisschen meiner Meinung an, dass da jeder so ein bisschen vor sich hin wurschtelt? Und dann wird ja immer gesagt, oh Gott, Bestand ist so schwierig, diese ganzen Überraschungen. Und ach, na, das ist jetzt aber auch doof gelaufen.
Ja, also das habe ich noch nicht gehört, dass Bauen im Bestand der neueste heiße Scheiß ist, das finde ich großartig. Wenn man sich das anschaut, warum das so ist, so macht die Branche aus meiner Sicht wahrscheinlich aus einem Muss eine Tugend. Ja, so die Branche geht ja nicht auf Bestandsentwicklung, weil sie das jetzt so toll findet oder weil sie aus, vermutlich nicht, aus Nachhaltigkeitsgründen erkannt hat, dass man doch bitte nicht mehr abreißt, sondern den Bestand jetzt stehen lässt, sondern es ist ja ökonomischer Zwang. Und das ist auch völlig okay so. Ja, alles, was wir hier erleben, ist Angebot und Nachfrage im Zeitverlauf mit Zyklen bei unelastischem Angebot. Das war die Branche immer, das ist sie immer, wird sie immer sein. Wir sind am Investitionsgütermarkt. Der ist dadurch definiert, dass wir Zyklen haben. Und dann wundere ich mich immer, dass man nicht versteht, dass man im Zyklus agiert. Weder Banken noch Investoren scheinen das sich immer bewusst zu machen. Die Banken können vielleicht nichts dafür, weil der Regulator, wenn es schiefgelaufen ist, dann von oben einmal reingrätscht. Aber das müssen wir dann doch immer ausbaden. Und von daher ist Bestandsentwicklung, wenn man so will, einmal die Konsequenz dessen, was wir gerade sehen in der Marktphase, in der wir gerade sind. Wir haben, das haben wir eben besprochen, Baukosten, die prohibitiv hoch sind. Das heißt, ich kann nicht neu bauen, weil erstens ist Deutschland ziemlich bebaut. Zweitens ist Neubau zu teuer. Drittens ist es zu bürokratisch. Viertens ist es überreguliert. So, warum will ich dann neu bauen? Ja, also das ist kaum möglich. So, und wenn ich als Projektentwickler nicht arbeitslos sein möchte, dann muss ich etwas anderes machen. Da kann ich genau zwei Dinge tun. Entweder ich baue für die großen Vermögen als Service Developer. Das ist eine Möglichkeit. Dann habe ich als Developer selber den Gewinn nicht hinten raus, sondern ich kriege Gebühren. Das ist nicht sonderlich attraktiv. Oder ich mache Bestandsentwicklung, weil da muss ich ja schlicht und einfach die Grundstückskosten nicht mehr tragen, weil die sind ja schon einmal bezahlt und ich kaufe zu einem Discount etwas ein. Und die Grundidee ist ja immer die, dass der Ankauf so wenig kostet, dass im Vergleich zu einem Marktwert abzüglich von Herrichtungskosten und Kaufnebenkosten eine Marge verbleibt, die noch einigermaßen erträglich ist. Immer nach der Frage höchster und bester Nutzen, heißt im Best Use im Englischen, ja, was sollte da eigentlich stehen? Und wir haben oft genug das Falsche irgendwo draufgestellt oder aber im Zeitverlauf zu viel zu spezialisierte Nutzen, die mal für eine Zeit en vogue waren. Oder im Zeitverlauf haben sich auch Lagequalitäten geändert, sodass man dann die Immobilie der neuen Lagequalität anpassen muss. Und dafür ist Bestandsentwicklung genau das Richtige. Das können sicherlich nicht alle, die es gerade machen, weil da sind schon andere Kompetenzen gefragt als in der normalen Projektentwicklung oder im normalen Bestand. Ne, das ist die Vermischung von beiden. Die Fragestellungen sind andere, die Antworten sind andere, die Kompetenzen, die man als Team benötigt, sind andere. Ist auch die Gefahr, dass jetzt viele rangehen, die mit ihren Ursprungskompetenzen Bestandsentwicklung betreiben. Und diese Komplexität ist vermutlich eher kompliziert als komplex. Der Unterschied wäre ja der, dass ich Komplexität nicht greifen kann und die nicht bezifferbar ist. Dinge, die kompliziert sind, kann ich greifen. Ich finde Bestand nicht komplex. Ich finde es eigentlich kompliziert. Ja? So, und da brauchen Sie die Fähigkeiten der jeweiligen Teams. Das ist ein multidisziplinäres Team, das diese Dinge mit viel Erfahrung dann aufarbeitet und dann können Sie das wunderbar umsetzen. Diesen neuen heißen und Scheiß.
Und Bestand ist ja jetzt auch nicht so mit einer Schablone zu fassen. Das ist ja immer der große Vorteil an Neubau gewesen.
Ja, so, das ist der Unterschied zwischen, wenn man wieder zu dem zurückkommt, was Sie eben einmal angesprochen haben, Disruption. Ne? Disruption ist Innovation. So, wenn man sich Innovation anschaut, so können Sie Produkt- und Prozessinnovation betreiben. Neubau ist in der Regel vor allem Produktinnovation, ja. So. Bestandsentwicklung aus meiner Sicht ist vor allem Prozessinnovation. Ich muss den Prozess so ausrichten, dass ich diese Komplexität gar nicht erst habe und dass ich nur Kompliziertheit habe und dass ich die Teams habe, die die verschiedenen Stränge abarbeiten, die dann genau wissen, wenn ich in der Denkmalsanierung bin, dass der Preis für ein neues Fenster das Dreifache ist, weil ich es eben ausbauen muss, abschleifen lassen muss, neu lackieren lassen muss, mit alten Materialien, nicht mit neuen. Und das sind ja Erfahrungswerte, die man hat und einfach andere Regeln, die gelten. Ja, und deshalb, glaube ich, kann man sich darauf gut einrichten. Aber es ist ein eigenes Thema. Also Bestandsentwicklung ist ein separates Thema. Es ist nicht Bestand, es ist nicht Entwicklung, es ist Bestandsentwicklung.
Mhm. Ja. So ist das. Jetzt lassen Sie uns noch kurz oder vielleicht auch länger über Finanzierung reden, weil das ist ja sozusagen Ihre Hauptexpertise. Die Banken verhalten sich sehr restriktiv. Viele schimpfen da auch drüber und sagen, das ist Kreditverweigerung. Das ist die erste Frage. Bestandsentwicklung, wir haben gerade gesagt, es gibt keine Schablone. Auch sehr schwierig. Mhm. Wie schauen Sie gerade auf das Verhalten der Banken, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was für Geld ist denn gerade im Markt? Es gab ja schon wieder so ein paar Forward-Deals, es gab ein paar Club-Deals. Alle, mit denen ich rede, sagen, das sind nur Einzelfälle. Aber da würde mich jetzt Ihre Meinung natürlich dazu interessieren.
Ja. Vielleicht eines nochmal angemerkt. Also Finanzierung war eines meiner Themen. Da hatte ich hatte einen Lehrstuhl für Immobilieninvestition und Finanzierung in der Vergangenheit. Aber die andere Seite darf man immer nie vergessen, die Investitionsseite. Also ich komme aus beiden Themen und hier bei der RQI sind natürlich auch beide Themen sehr, sehr wichtig. Wir sind sehr kapitalmarktorientiert, weil wir mit Partnern zusammenarbeiten, auf der Equity-Seite das Thema, Finanzierung ist ja beides, sowohl Equity als auch Debt, ja, als auch Fremdkapital. Und in beiden Märkten haben wir Herausforderungen aufgrund von 5 Jahren Krise, wenn man so will. Das Wort Krise, ich weiß gar nicht, ob das hier so angebracht ist. Wir haben 2 riesengroße Einmalschocks, die ein funktionierendes System aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Das war Corona und seine Folgen. Das war ja so 2-mal hintereinander sogar, wenn man so will, in Deutschland. Und dann haben sie die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Und diese beiden Dinge haben den Markt sehr stark verändert. Da musste er drauf eingehen. Das waren die berühmten schwarzen Schwäne. Auf der anderen Seite haben sie Dinge, die eigentlich viel wichtiger sind, weil schwarze Schwäne, Einmalschocks, die werden absorbiert und dann gibt es wieder ein Gleichgewicht. Was aber für den Markt viel, viel relevanter ist, sind die langfristigen Strukturtrends, wie Demografie beispielsweise oder wie Nachhaltigkeit. Wir haben ja ganz lange Nachhaltigkeit ignoriert. Ja, noch vor 3-4 Jahren haben sie mal eine Bank gefunden, bis auf die spezialisierten Banken, die das Thema schon ernsthaft in ihren Kreditvergabeprozess integriert hat. Das kommt jetzt gerade so langsam. Ja, so, und das sind Dinge, die haben den Markt verändert. Wir haben auf einmal das Thema ESG ernst genommen. ESG gibt es schon ganz, ganz lange. Das hieß früher Ökologie und CR und CSR. Dann hieß es ESG und jetzt ist es in den Markt hineingekommen und die Marktteilnehmer müssen es annehmen. Einigermaßen. Auf einmal sehe ich durch diesen Langfristtrend der Nachhaltigkeit, er wird mir bewusst und ich sehe, dass ich de facto jahrelang, jahrzehntelang eine Immobilie fehlbewertet habe. Ja, weil ich in Stahlbeton gebaut habe und nicht nachhaltig gebaut habe. Und auf einmal gehe ich her und muss einen Wertabschlag machen. Ich habe eine Werterosion. Die hatte ich ja eigentlich die ganze Zeit. Nur der Markt hat ja das nicht wahrgenommen. Jetzt nimmt er es wahr, jetzt preist er es ein. Und es dauert einige Zeit, dass wir zu einer neuen Wertfindung kommen. Und parallel passieren ja in diesem Strukturtrendbereich ganz, ganz viele Dinge. Wir überlegen uns, dass wir 2-3 Tage die Woche von zu Hause arbeiten, weil wir eine Corona-Krise hatten und auf einmal alle Teams und Zoom auf dem Rechner haben. Hat ja vorher keiner gehabt. Ja? So, das ist eine Verhaltensänderung der Nutzer. Die gab es vorher in dem Ausmaße nicht. Wir sehen seit 20 Jahren oder seit 15 Jahren, dass wir auf einmal online shoppen wollen und die Logistik sprießt aus dem Boden und die Innenstädte und vor allem die Ränder der Einkaufszentren gehen kaputt. Ja, das sind ja Dinge, die sich über langen Zeitraum entwickeln und zu Nutzerverhalten geführt haben und den Markt jetzt nachhaltig beeindruckt haben. So, dazu kommt dieses massive Ansteigen des Zinses, eine Vervierfachung und auf einmal stehen sie da und der Markt funktioniert nicht mehr und der Transaktionsmarkt ist eingefroren. Und vor dem Hintergrund muss man sich anschauen, wo wir gerade stehen. Wir hatten es eben einmal gesagt, Sie haben mich nach meiner Markteinschätzung gefragt, was die Kapitalseite angeht. Ich würde behaupten, dass wir im Nachklapp der Finanzkrise 2008 ein System hatten, das aufgrund ganz, ganz günstigen Geldes, was für Deutschland zu günstig war, aber als Mitglied der EU ist das Teil des Systems, wir eine Geldschirme hatten, die angelegt worden ist, die nicht im Risiko stand auf der einen Seite. Das müssen Banken jetzt sehr dramatisch leider lernen, wenn sie für 0,7% Geld vergeben haben zu 95% LTC, dann waren sie de facto der volle Risikoträger. Jetzt sind aufgrund dieses dramatischen Anstieges des Zinses die Projekte schiefgegangen oder einige der Projekte schiefgegangen im höheren Risikobereich. Die Banken haben es auf den Büchern. Der Regulator kommt und sagt, naja, wir müssen da etwas genauer draufschauen. Und jetzt wird das Bankenwesen in die risikoärmere Richtung reguliert, bis es dann gar nicht mehr funktioniert, dass Kredite vergeben werden. Da stehen wir gerade im Moment. Die Banker sagen dann, wenn sie das hören, Moment, es werden noch Kredite vergeben, das stimmt. Allerdings nicht mehr in 4 oder 6 Wochen, sondern vielleicht in 4 bis 6 Monaten. Es dauert
wenn nicht sogar noch länger.
Es dauert viel, viel länger. Die Dokumentation ist eine andere. All das gibt der Regulator, die BaFin, die EBA und andere Institutionen ja vor. Grundsätzlich alles richtig. Es ist zwar ein bisschen prozyklisch, was gerade passiert, aber es tut dem Markt durchaus gut, muss man sagen. Nur ist es aus meiner Sicht im Moment auch ein bisschen übertrieben. Das wird eine Weile noch dauern, bis sich das Ganze eingeschwungen hat und man dann wieder ein wenig von der Regulierung auch runtergeht, um einen funktionierenden Markt zu haben. Das ist die Bankenseite. Gleichzeitig neben dem Timing sind die LTCs und die LTVs runtergegangen. Beispielsweise in der Bestandsentwicklung auch, weil man den Playern, die das noch nie gemacht haben, als Banken vielleicht gar nicht zutraut, dass sie die Wertschöpfung unter vollem Mieterbesatz überhaupt heben können. Weil der Projektentwickler hat bisher mit dem Mieter nichts zu tun gehabt. Die Gebäude waren ja noch nicht da, nicht? Ein Bestandsentwickler arbeitet, operiert am offenen Herzen. Das ist eine ganz, ganz andere Kommunikation, die sie benötigen. So, und dann haben sie einen ganz langen Kreditvergabeprozess. Sie haben gemäßigtere LTCs, auch aus Risikogründen. Dafür brauchen sie viel mehr Eigenkapital. Das ist der andere Markt. Und dann fragen sie, wo kommt denn das jetzt her, der Deal? Und es ist ja immer so, in Zeiten des Wandels, wenn ein Markt an der Grenze zu einem neuen Niveau steht, dann sind es immer die Unternehmer, die nach vorne preschen. Das sind in diesem Fall hier im Kapitalfall die Family Offices, die großen Vermögen in Deutschland, die nicht reguliert sind oder wenig reguliert sind. Und es sind die internationalen Private Equity Fonds, die internationalen Staatsfonds, die vergleichsweise unreguliert anlegen können. Man merkt das jetzt in den Gesprächen. Wir führen als Kapitalmarkt offenes Unternehmen unfassbar viele dieser Gespräche. Ich würde fast meinen, wir decken mit unseren Gesprächen einen großen Teil des Marktes ab. Und da haben Sie im letzten halben Jahr und der Umschwung weg von einer Krise, der war schon vorher, ne, haben Sie jetzt gemerkt, dass mit einem Timelag diese Psychologie der Märkte langsam anfängt zu greifen. Also von dem, ich drücke den Risk-Off-Knopf, ich mache hier gar nichts mehr, weil ich weiß nicht, was passiert, ja, hinzu, es könnte Chancen geben. Da stehen wir jetzt an der Stelle. Ja, wir haben de facto mit dem gesamten Private Equity Markt gesprochen. Die Damen und Herren sitzen ja in der Regel in London oder dann im östlichen Raum. Und wenn Sie mit denen sprechen, die sagen im Moment, wenn man von außen auf Deutschland schaut, ihr habt einen stabilen Investmentrahmen, ihr seid wieder belastbar. Nach außen kommuniziert ihr gut. Ihr habt eine stärkere Regierung, als ihr vorher hattet. Wir möchten wieder in euch investieren, weil ihr auch hohe Wertabschreibungen hattet. Jetzt macht es wieder Sinn, nach Deutschland zu gehen. Also steht Private Equity mit den Renditeanforderungen, die die Damen und Herren haben, wieder ante Portas. Und es gibt ja nicht nur opportunistische Fonds, sondern auch Core Plus Value Add Fonds, wobei deren Renditen höher sind als unsere, wenn man mal Core Plus und Value Add vergleicht. Aber die sind jetzt wieder da und man fängt an, aufgrund der Wertdiscounts, die wir in allen Märkten sehen, die ja 30-50% betragen, je nachdem, in welchem Bereich sie sind, dass man die Anforderungen, die Private Equity an deutsche Immobilien stellt, dass da eine Schnittmenge gibt, man sie erfüllen kann. Family Offices waren im Dornröschenschlaf. Viele haben ja auch Mezzaninegelder vergeben aufgrund der hohen Renditeversprechen. Viele sind enttäuscht worden, haben diese Mezzaninegelder verloren, sind sehr zurückhaltend. Viele hatten auch im Büro angelegt, sind enttäuscht worden, hatten den Handel angelegt, sind enttäuscht worden, sodass der Appetit auf Immobilien jetzt nicht unbedingt der ausgeprägteste war. Man sieht jetzt, dass der Markt konsolidiert, dass die Einstiegsmultiples attraktive sind und wendet sich dem Markt langsam wieder zu, weil dieser psychologische Effekt wieder ein anderer ist. Es geht wieder los.
Okay, das klingt ja jetzt aber positiv für mich. Ja,
ich bin ein sehr positiver Mensch und tatsächlich ist es auch positiv.
Aha.
Es soll auch positiv sein. Also wir sehen das, dass es im letzten halben Jahr im Kapital eine absolute Verhaltensänderung gab, in diesem First-Mover-Kapital. Es gibt ja noch viel mehr Kapital, das ist noch nicht da. Da gibt es auch strukturelle Probleme, wenn man an die offenen Fonds beispielsweise denkt oder an andere Kapitalquellen. Aber dieses Kapital, die typischerweise immer zuerst kommen, wenn es wieder Chancen gibt, die sind schon wieder da oder die fangen an, wieder da zu sein. Das ist sehr positiv, ja.
Und denken Sie, dass es einen Bedeutungsverlust der Banken geben wird?
Nein, das glaube ich nicht. Ja. Aus einem ganz klaren Grund. Systeme haben eine sehr hohe Persistenz, das zu tun, was sie die ganze Zeit schon tun. Der kontinentaleuropäische Raum ist ein Private Debt Raum, ein bankengeprägter Markt, anders als Großbritannien oder die USA. Das geht los von der privaten Aktienquote, die Sie haben, bis hin zu der Frage, wenn ich ein Unternehmen gründe, woher besorge ich mir das Kapital? Das ist im europäischen Raum und in Deutschland alles oder das meiste ist private. Wir haben ja auch keinen wirklich funktionierenden Public Equity oder Debtmarkt für Real Estate in Deutschland. Ja. Ich glaube, dass der Bankenmarkt, wie schon in den vergangenen 20 Jahren, sich in einer fortwährenden Konsolidierungsphase bewegt, hin zum Besseren. Und wir haben einen sehr, sehr starken Bankenmarkt, den andere Länder so nicht haben. Wir haben dieses unglaublich verästelte, tolle System der Sparkassen und der Volksbanken, die den ganzen Mittelstand finanzieren. 95-98% der deutschen Unternehmen sind Mittelstand. Das ist ein Riesenasset, das wir haben, auf das wir aufbauen können. Und wenn diese Transformationsmechanismen im Market for Private Debt, wenn die einmal durch sind, ja, diese Banken haben alle die berühmten KWG 44er-Prüfungen, die Sonderprüfungen. Ja, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig im Moment. Ne? Wenn man da mal durch ist, dann geht es wieder los. Und dann geht es hier auch schneller los als überall anders, weil wir eben nicht kapitalmarktfinanziert sind. Kapitalmarktfinanzierung, Public Listing, sowohl Debt als auch Equity ist immer toll, wenn es schnell darum geht, Größe zu gewinnen. Wenn es darum geht, einen belastbaren Status quo zu haben, auf dem man aufbauen kann, dann ist private Finanzierung, privates Kapital die charmantere Option. Deshalb ist es ja auch kein Wunder, dass das Geld ist, das auch zuerst wiederkommt.
So, da haben wir jetzt mal so einen großen Bogen gebildet. Ich würde sagen, wir verabreden uns auf jeden Fall auf den zweiten Podcast, weil es gibt noch viele spannende Themen, die wir jetzt noch nicht so richtig besprochen haben. Gibt es jetzt noch ein Thema, wo Sie sagen, da müssen wir jetzt noch unbedingt drüber sprechen?
Ein Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen, lassen Sie mich mal überlegen, was man dort ansprechen könnte.
Er denkt nach.
Ja, ich denke, vielleicht die Fragestellung, was man aus der Situation der letzten 5 Jahre einmal lernen könnte, eine Art Zusammenfassung.
Ja, ja dann. So, ich bin gespannt.
Weil das wird aus meiner Sicht tatsächlich immer ein klein wenig unter den Teppich gekehrt. Immobilienmärkte sind zyklisch. Das ist, glaube ich, eine Feststellung, die heute relevanter ist als in ganz tollen Zeiten, wo es immer nur nach oben geht. Das heißt, Fehler werden jetzt nicht mehr so schnell verziehen, wie sie das in Boomzeiten man tatsächlich Fehler dann wegbekommt. Das ist in solchen Zeiten nicht möglich. Da kostet es sich schnell die Existenz. Das Zweite ist, dass man ganz klar lernen muss, wir sind nicht nur im System, sondern das System wird auch von außen verändert, wie man durch Corona und durch Krisen, Kriege, die Krisen auslösen, ja sehr, sehr schön sieht, ne? Dass es diese Veränderungen von außen gibt und dann dieses zyklische System eine neue Mitte sucht. Ja? Zu unterscheiden wären immer Zyklen von Blasenbildung. Es wird immer durcheinander geworfen. Man darf das ja nicht vergessen, wenn ich ein starres Angebot habe, dann ist ein Zyklus systemimmanent. Das ist normal. Ja? Was nicht normal ist, wenn ich Bewegung nicht erklären kann. Alles, was ich erklären kann, ist systembedingt. Ja? Alles, was ich nicht erklären kann, ist Blasenbildung. Ja? Wenn ich auf Preise wette, weil Preise ständig steigen, dann ist das eine Blase. Wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe, weil Fremdkapital günstiger wird, ist das erstmal keine Blase, sondern es ist erklärbar. Geld wird günstig, Preise steigen. So, Geld wird teuer, Preise sinken. Das ist völlig normal. Ich glaube, dass diese Zusammenhänge, dass man hier etwas genauer drauf schauen sollte, das macht die Unternehmen und das System etwas krisensicherer. Ich glaube, man darf nicht vergessen, und man sollte es sich bewusst machen, dass die Langfristtrends das eigentlich Wichtige sind, auf das wir schauen müssen. Wir schauen uns, ich hatte es eben erwähnt, immer die ökonomischen Basen von Städten an. Ja, vor allem, wie entwickelt sich Demografie? Eine ganz, ganz wichtige Variable. Wir haben eben über Stranded Assets, der Begriff fiel nicht, aber inhaltlich ist es das ja, ne? Werterosion gesprochen. Und Werterosion ist ja nun auch nichts Überraschendes, wenn ich sehe, dass Nachhaltigkeit anfängt, eine Rolle zu spielen. Oder wenn ich sehe, dass wir auf einmal nicht mehr 4,5 Tage im Office sitzen, sondern nur noch 3 Tage. Dann gibt es eine Neubewertung. Ich glaube, das muss man sich einmal vor Augen halten. Das wäre wichtig. Und dann noch zwei Punkte, die wichtig sind. Sehr gern in der Diskussion werden Ursachen, Auswirkungen und KPIs, wie ich das System messe, durcheinander geworfen. Corona ist eine Ursache. Ja, so Auswirkungen sind, wenn das Bruttoinlandsprodukt dann irgendwann sinkt, ne, und die Messzahl oder der Transaktionsmarkt dann niederliegt. Und die Messzahl ist das BIP als solches oder die Veränderungsrate. Ne, aber eine Veränderungsrate eines BIPs ist eine Beobachtung. Das ist keine Ursache. Ein Markt wird nicht künftig schlechter, weil ich heute ein BIP beobachte. Ja? Und dass ich wirklich mir eigentlich die Ursachen anschauen muss und verstehe, dass Corona oder ein Gaza-Krieg, dass das One-Time-Shocks sind, die dann im System drin sind. Ja? Oder dass ich Trends anschaue, die sich ja ganz langfristig verändern. Demografie, Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Ja, das sind nicht Dinge, die von heute auf morgen passieren.
Die sind sind aber auch Dinge, die ich nicht von jetzt auf gleich verstehe. Das bedeutet ja auch, ich muss mich damit beschäftigen.
Es dauert Zeit, genau. Aber dass man sich einfach das System verdeutlicht. Ne? Was ist Ursache, was ist Auswirkung, was prägt das System, was ja ganz lange verleugnet wird. Ne? Nehmen Sie Demografie. Man hat ja ganz lange gesagt, Mensch, wenn wir jetzt neue Mitarbeiter brauchen und ich bin in der Beraterbranche, wir fliegen immer alle nach Mallorca, wir trinken 3 Tage mit denen Mojito, dann unterschreiben den Arbeitsvertrag. Das ist ja keine Antwort auf die Ursache, dass uns die jungen Leute fehlen in dem Land, weil wir das zweitälteste Land der Welt sind. Ja, das ist vielleicht eine Strategie, die man mal 1-2 Jahre fahren kann. Aber wenn ich weiß, ja, wir haben das in der Uni 2014 oder 2008, 2009, 2010 gelehrt, dass ab 2014 die Demografie kippt bis 2035. Ich kann die nächsten 10 Jahre herausprognostizieren, weil, und vorhersagen, weil ich in 2025 weiß, wie viele 18-Jährige es in 2035 gibt, weil die wurden vor 8 Jahren geboren, nicht heute. Ja, also das sind so Dinge, die muss man sich bewusst machen. Dann versteht man das System besser. Das ist der erste Punkt und vielleicht der zweite abschließende Punkt, was man nicht vergessen darf. Der Immobilienmarkt ist ja ein sehr intransparenter Markt, was ja auch gleichzeitig eine Chance ist. Und auf solchen Märkten spielt Psychologie immer eine sehr, sehr große Rolle. Ja, das heißt, ganz viel von dem, was wir jetzt sehen, sind Zweitrunden- und Drittrundeneffekte. Teilweise ist die eigentliche Ursache schon längst wieder weg. Ja, und jetzt ist es Psychologie. Aus meiner Sichtweise gibt es im Moment keinen Grund, warum Investoren beispielsweise jetzt nicht sehr schnell in Wohnen investieren sollten. Ich sage Ihnen eins, ja, der Tiefpunkt war in Q4 2023, nicht heute. Ja, seitdem sind die Multiples schon wieder ziemlich rasant gestiegen, ja? So, jetzt kann ich natürlich noch 2 Jahre warten, weil ich mir unsicher bin, was denn zukünftig kommt und was passiert dann. Dann werde ich prozyklisch wieder mehr Geld ausgeben, als ich eigentlich hätte müssen, weil ich zu lange psychologisch gesehen Angst hatte vor dem, was künftig kommt. Und ich glaube, man muss sich das eigentlich vergegenwärtigen, dass es diese Architektur des Systems gibt, wo das Angebot schlicht und einfach nicht elastisch ist. Und wenn wir etwas machen, sehen wir die Auswirkungen erst, weil wir 1,5 bis 3 Jahre brauchen, um zu bauen, immer erst 1, 2, 3 Jahre später. Ja? Das muss man sich vergegenwärtigen und auch vergegenwärtigen, dass wir die Psychologie der Märkte haben, gerade in intransparenten Märkten, und dass es nicht alles nachvollziehbar ist, was hier passiert. Aber damit kann man ja, wenn man sich dem bewusst wird, auch Geld verdienen.
Ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Es bleibt trotzdem dabei, es muss einen zweiten Podcast geben, weil über Psychologie können wir beide, glaube ich, auch sehr, sehr lange sprechen, weil das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema und sehr statistisch getrieben. Das ist halt auch mal ein neuer Ansatz, wie ich finde. Professor Dr. Nico Rottke, vielen, vielen Dank für die interessanten Einblicke, für das Wiederbeleben in mir an Statistik, am Interesse an Statistik. Während meines Studiums musste ich das auch mal machen, fand das nicht so schön.
Oha. Aber ja. Wie die meisten.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank und dann sage ich mal bis bald.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.